Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Fast jeder kann da mitreden, hat es selbst so oder ähnlich erfahren in seiner Schulzeit. Die schlechte Zensur in Weitsprung, trotz Anstrengung. Die Angst vor Peinlichkeit beim Vorsingen vor der ganzen Klasse. Ein Bild im Kunstunterricht gemalt und es gefällt nicht. Das sind so Beispiele, die einem einfallen, beim Vorstoß sogenannte Talentnoten nicht mehr zu vergeben. Thüringens Bildungsminister ist damit vorgeprescht. Rufe nach anderen Formen der Leistungsbewertung als durch Notenvergabe kommen aber auch aus anderen Bundesländern. Was steckt dahinter? Warum geht es dabei gerade um Sport, Musik und Kunst? Wir wollen diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Weitsprung, Singen, Bilder malen, Talent benoten oder nicht? Schon lange wird die Notengebung in der Schule in Deutschland diskutiert. In vielen Ländern ist sie weit hinausgezögert. Erste Zensuren gibt es manchmal erst ab Klasse 8 oder in Waldorfschulen erst zum Abitur. Nun kommen weitere Veränderungsvorschläge aus den Reihen der Bundesländer. Niedersachsens neue schwarz-grüne Landesregierung hat es extra in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie es den Schulen möglich macht, auf eine numerische Notengebung zu verzichten. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von der Linken stellt die Notengebung generell in Frage dort, wo für ihn Talent bewertet wird.
Die Frage ist doch, ob wir zwingend benoten müssen, ob eine Schülerin in der vierten Klasse beim Schlagball-Weitwurf 18 Meter weit werfen kann, Note 1, und eine andere Schülerin vielleicht nur 9 Meter, das wäre die Note 4. Warum soll diese Benotung erfolgen? Das stelle ich in Zweifel. Ich stelle nicht in Zweifel die Anstrengung und andere Dinge, die in Musik und Sport und Kunst dann auch zu der Fachlichkeit dazugehören. Und wir sollten hier eine offene Diskussion darüber führen.
Ungerecht, sagen Kritiker daraufhin, talentierten Schülern und Schülerinnen werde so die Chance genommen, Schwächen in anderen Bereichen auszugleichen. Talent also in der Notengebung berücksichtigen? Oder ausklammern. Sie können hier mitdiskutieren unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder sich per E-Mail beteiligen, dann gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer campus@deutschlandfunk.de. Es machen mit in der Runde, alle sind Sie live zugeschaltet. Professor Dr. Winfried Speitkamp, Staatssekretär im Bildungsministerium des Freistaats Thüringen. Willkommen, Herr Speitkamp.
Guten Tag.
Ich begrüße Gisela Hollmann-Peissig. Sie ist Kunstpädagogin und Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Kunst 5 bis 10 im Friedrich Verlag. Hallo, Frau Hollmann-Peissig.
Hallo.
Sie sind außerdem Kunst- und Biolehrerin am Kurt-Schwitters-Gymnasium Hannover. Ich begrüße Dr. Daniel Möllenbeck, Vorstandsmitglied im Deutschen Sportlehrerverband, Bundesverband, darin Vizepräsident Schulsport und auch Vorsitzender des DSLV-Landesverbands Niedersachsen. Willkommen nach Langenhagen bei Hannover.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag.
Dort in Langenhagen sind Sie die meiste Zeit Ihrer Arbeitszeit eben Sport- und Englischlehrer an der dortigen integrierten Gesamtschule. Und als Viertes begrüße ich Professor Dr. Jürgen Oberschmidt, Präsident im Bundesverband Musikunterricht. Hallo nach Heidelberg.
Guten Tag in die Runde.
Herr Oberschmidt ist nämlich in Heidelberg Professor für Musik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule. Die erste Frage möchte ich gerne an den Staatssekretär stellen, an Winfried Speitkamp. Der Spiegel schrieb nach dem Vorstoß Ihres Ministers im Dezember, Zitat, sind Noten verzichtbar und wenn ja, in welchen Fächern? Kunst, Musik und Sport ohne Zensuren. Thüringen erwägt eine kleine Revolution. Hat der Spiegel da recht?
Also eine kleine Revolution könnte es schon sein. Wir wollen aber nicht einzelne Fächer ausgliedern und anders einschätzen als andere. Wir wollten eine Diskussion, eine offene, ehrliche Diskussion anstoßen, was man mit Noten überhaupt bewerten kann und bewerten sollte und welche anderen Formen von Begleitung der Schülerinnen und Schülerlaufbahn sinnvoll sind, wenn wir wirklich Schülerinnen und Schüler fordern wollen und weiterentwickeln wollen. Wir haben jetzt 3 Jahre lang immer nur über Krisen geredet, Ukraine, Corona, Energiekrise und so fort. Und wir wollen auch wieder inhaltliche Diskussionen anstoßen. Was bedeutet Bildung und was bieten wir Schülerinnen und Schülern an? Wir wollen sie nicht beschämen, wir wollen sie entwickeln, wir wollen sie fördern. Was ist dann der richtige Weg? Darum geht es.
Wenn der Vorstoß diskutiert werden soll, also ganz knapp Talent benoten oder nicht, dann wird das doch idealerweise was mit einer Mehrheit im Landtag und dann das Schulgesetz geändert, oder?
Das würde mehrere Schritte erfordern, ja. Aber wir wollen ja erst die Diskussion anstoßen und wollen es keineswegs beschränken auf bestimmte Fächer. Wir werden auch mit den betroffenen Fächern natürlich reden. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass bestimmte Fächer sozusagen nur Talentfächer wären. In allen Fächern geht es um eine Mischung aus, sagen wir mal, Kompetenzen, die man mitbringt, Kompetenzen, die man erwirbt, aber vor allen Dingen eine angemessene Bewertung, die sich nicht nur auf reine Ziffern beschränken kann und die sich nicht darauf beschränken kann, dass man gewissermaßen Singen nach Blatt bewertet oder diese 2 Meter Schlagballweitwurf mit einer Note versieht, die der eine mehr schafft als der andere. Es geht darum, Entwicklungsschritte zu fördern und zu begleiten. Das würde dann einen formalrechtlichen Weg tatsächlich erfordern, wo auch die Kultusministerkonferenz einbezogen ist und so weiter. So einfach geht es ja nicht, wenn wir wirklich weiterkommen wollen.
Das mit der Betroffenheit hat geklappt, Herr Möllenbeck vom Deutschen Sportlehrerverband. Ist Sport denn nun ein Talentefach oder nicht?
Also diesen Begriff des Talentefachs, der war mir völlig neu. Den kannte ich so auch gar nicht aus dem wissenschaftlichen Diskurs. Ich habe den kurz mit einer 6. Klasse diskutiert und die Schüler sagten nach kurzer Zeit, alle Fächer sind Talentfächer. Also es gibt kein Talentefach. Das ist einfach nicht richtig.
Was sagen Sie denn dann zu dem Schlagball-Weitwurf-Beispiel? Schülerin, große Anstrengung, 9 Meter, eine 4.
Ja gut, also so wird normalerweise heutzutage nicht mehr bewertet im Sportunterricht. Wenn ich Leistungen bewerte, dann muss ich natürlich auch im Unterricht geübt haben. Dann müssen Techniken geübt worden sein und dann muss auch Weite geübt worden sein und so weiter. Und dann kann man eventuell auch so eine Leistung mal abnehmen. Aber das ist nicht das, was in der Regel, worauf eine Note basiert. Überhaupt nicht. Das kann mal ein kleiner Bestandteil sein, aber so in der Form findet es gar nicht statt. Und interessant fand ich auch, was der Professor gerade gesagt hat, dass es um eine ehrliche Debatte gehen soll. Finde ich auch gut und richtig. Frag mich aber schon, warum wurden diese 3 Fächer rausgegriffen? Übrigens Fächer, die nach Corona-Zeit am meisten gelitten haben. Eine Debatte über alle Fächer kann man führen, aber nicht um diese 3 Fächer.
Da gebe ich doch mal, wir sammeln ja gerade so ein bisschen gerne das Mikro an Frau Gisela Hollmann-Peissig in Hannover. Wenn Sie jetzt für die Kunstpädagogik sprechen, steckt denn der Kunstunterricht gerade der in einem Dilemma für Sie? Also frei gestalten lassen wäre doch eigentlich schön.
Ja, ich möchte erstmal auch die Sache meines Kollegen teilen. Also das Talent wird ja in den Fächern Sport, Musik und Kunst vielleicht schneller sichtbar, weil das mehr auffällt. Wenn eine Schülerin einen dreifachen Salto beherrscht oder wenn jemand in der 8. Klasse eine Beethoven-Sonate auswendig spielt oder schon extrem naturalistisch zeichnen kann. Aber ich bin auch der Meinung, dass das in jedem anderen Fach genauso nachweisbar ist.
No? Fragen wir bei Musik weiter, Jürgen Oberschmidt, wie kam das bei Ihnen an im Bundesverband Musikunterricht?
Ja, wir haben ja schon davon gehört, dass es eigentlich keine Talentfächer gibt, sondern dass jedes Fach ein besonderes Talent braucht, um gute Leistungen zu erreichen. Das gilt ja für den Mathematikunterricht genauso wie für den Sportunterricht. Und wenn man mit Blick auf Musik jetzt von Talentfächern spricht, dann suggeriert man natürlich auch, damit das einige ein besonderes Talent haben und andere nicht. Und was jetzt Musik betrifft, hat man da eben die ganz besonderen Begabungen eben im Blick. Wir haben eben schon von der Beethoven-Sonate gehört, die dann in der 8. Klasse gespielt wird. Und wir haben gerade bei uns an der Hochschule einen Meisterkurs, wo genau solche Hochbegabungen sich aus ganz Europa treffen. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Musikunterricht zu tun, den wir an der allgemeinbildenden Schule haben. Und ich habe das gestern mit meinen Studenten aus dem Praxissemester diskutiert und diesen Meisterkurs besucht. Und da haben wir gemerkt, dass in ganz elementarer Weise diese künstlerischen Prozesse auch in der Schule stattfinden. Und zwar für alle Kinder. Und da kann ich in Anlehnung an Joseph Beuys sagen, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ich kann auch sagen, dass jeder Mensch ein Talent hat. Und das wird eben auch im Musikunterricht sichtbar.
Wir können uns ja auch bei der Begriffsdefinition vielleicht einigen, dass es vielleicht besser um Begabung gehen sollte. Ich habe auch selber mal in der Vorbereitung der Sendung geschaut, wo wird denn Talenteforschung betrieben? Und da fand ich kaum etwas, ein paar Jahre alt, Jahrzehnte alt, im Sport am ehesten, Herr Möllenbeck. Was ist denn das? Da ist der Begriff vielleicht doch noch verbreiteter. Geht es da um Körperbau, Muskeln, Bänder, wie dehnbar die sind? Und wenn nein, dann bitte kein Ballett?
Ja, es gibt sicherlich Schülerinnen und Schüler, die vielleicht aufgrund ihres Körperbaus oder ihrer Muskeldisposition oder wie auch immer Muskelfasern vielleicht bestimmte Voraussetzungen haben, um dann später in bestimmten Sportarten besonders erfolgreich zu sein. Das gibt es sicherlich. Und wir machen ja mittlerweile auch Talentsichtungen in den Schulen für bestimmte Sportarten. Aber das spielt für den Sportunterricht an sich keine Rolle. Also jeder Schüler, jede Schülerin kann im Sportunterricht eine sehr gute Note erhalten, unabhängig vom Talent.
Ich möchte den Staatssekretär gerne wieder mit reinführen und auch darauf hinweisen, also dass die Äußerungen vom Minister Holter aus Thüringen ja schon enorme Wellen geschlagen haben. Ich habe jetzt ja mal nur den Spiegel zitiert. Lag vielleicht auch ein bisschen der Grund dahinter, dass er hinter einer Zahlschranke ein Interview gegeben hat, der Funke Mediengruppe, der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Und ich zitiere da mal ausführlich den Herrn Holter. Kinder sind unterschiedlich veranlagt. Bei vielen kann Notendruck den Bewegungsdruck eher hemmen. Sie haben dann keinen Spaß an Sport. Zensuren sind deshalb in bestimmten Fächern, wenn sie einzig das Talent bewerten, nicht notwendig. Und dann noch ein bisschen weiter. Aus meiner Sicht könnte im Sport-, Musik- und Kunstunterricht auf diese Art von Noten verzichtet werden. Wie genau, das müssen wir nun diskutieren. Also Herr Speitkamp, weiterhin Noten in diesen drei Fächern und nur Teilbereiche, da wird die Notengebung vielleicht ausgesetzt?
Also zunächst noch mal zum Begriff Talent ganz kurz. Mhm. Sie haben völlig recht, die Einwände bisher, das ist kein wissenschaftlicher Begriff. Es sollte ja bewusst auch ein Zeichen setzen, eine Provokation bieten, damit man in die Diskussion kommt. Ein langer, ausführlicher wissenschaftlicher Vortrag hätte jetzt nicht dazu geführt, dass wir heute diskutieren, wenn der Minister so gemacht hätte. Also es war ein Anstoß. Und es geht tatsächlich darum, dass unsere Erfahrung ist, übrigens auch nach der Corona-Zeit, in der Corona-Zeit, dass wieder stärker die Bewertung auf pure äußerliche Leistungsschritte gesetzt wird, stärker als wir uns das wünschen und dass auch das der rechtliche Rahmen schon ermöglichen würde. Wir wollen also wirklich, wie es jetzt hier auch schon angesprochen worden ist, dass jeder die Chance erhält, im Rahmen seiner Möglichkeiten sozusagen sich zu entwickeln. Und für uns sind die drei Fächer besonders wichtig. Wir wollen sie also nicht abstufen, sondern weil sie so wichtig sind, aber in allen Qualitätsstandards, PISA-Studien gar nicht die Rolle spielen, die sie spielen sollten, wollen wir die gerade in den Blick rücken und wollen sagen, worum geht es hier eigentlich? Da geht es um Kreativität, um Kooperation, um Entdeckung des gesamten Menschen sozusagen in seiner Ganzheitlichkeit. Das wollen wir fördern und da können wir nicht bewerten, denn mit Noten, wenn jemand sagen wir mal, eine Begabung mitbringt, die ihn aus der Reihe heraushebt, sondern da wollen wir eben jeden ermutigen und bestärken und nicht beschämen. Und darum geht es. Das war das Motiv, das Herrn Holter angetrieben hat und
ja, das unsere Diskussion antreibt. Darf ich da gleich mal dazwischen grätschen? Also eins ist ja klar, Noten, das sind ja die Währung der Schule. Ne? Also dieses Schulsystem, das funktioniert nur mit Noten. Und wenn jetzt über dieses Leistungssystem selbst, da kann man ja ganz bestimmt streiten, aber wenn da jetzt ein Fach herausfällt, dann ist dieses Fach nichts mehr wert. Und ein Wegfall der Noten zum Beispiel in Kunst, das wäre meines Erachtens der erste Schritt auch dahin, das Fach irgendwann mal ganz aufzugeben. Und das darf nicht passieren.
Das ist im Augenblick auch noch höflich formuliert. Ich zitiere mal den Bundesverband für Kunstpädagogik, der mutmaßt und warnt, Zitat, Notengebung ist eine hoheitliche Aufgabe und begründet somit auch den Beamtenstatus von Kunstlehrern. Sollte diese Aufgabe nicht mehr bestehen, kann Kunstunterricht auch von Quer- und Seiteneinsteigern mit wesentlich geringerer Entlohnung durchgeführt werden und damit den Lehrkräftemangel verschleiern. Da haben Sie ganz schön was losgelöst in Thüringen.
Also das war nun wirklich nicht unsere Denkweise, dass wir so den Lehrermangel beheben wollen und die Fächer abwerten wollen. Im Gegenteil, wir wollen die Fächer in den Blick rücken und wollen sagen, sie sind wichtig, aber was ist uns daran wichtig? Es geht nicht darum, dass jeder jetzt ein Olympiasieger wird. Wir haben auch Sportschulen, die tatsächlich die speziellen Talente oder Begabungen fördern. Aber es geht darum, dass jeder die Chance hat, hier zu ja, sich zu entdecken und sich in der Gemeinschaft mit anderen zu entdecken und zu entwickeln. Wir wollen die Fächer also aufwerten. Sicherlich, Notengebung ist eine hoheitliche Aufgabe, ist das Zutrittsbillet sozusagen in die Gesellschaft, in die Arbeitswelt, in die Hochschulwelt. Aber die Noten können es ja am Ende nicht sein. Man geht 10, 11, 12 Jahre zur Schule und kriegt ein DIN A4-Blatt mit ein paar Ziffern und das soll dann das vergangene Leben gewesen sein. Es geht doch um die inhaltliche Bewertung dessen, was jemand geschafft hat, erreicht hat, wie er sich entwickelt hat. Wir wollen also eine starke Individualisierung auch der Betreuung. Wir müssen also den Lehrerberuf sogar noch aufwerten in seiner Betreuungsfunktion und Begleitfunktion. Darum geht es uns. Wirklich um eine inhaltliche Debatte, was wird gemacht. Und leider gibt es eben auch noch Schulen oder Teile, wo tatsächlich Talent bewertet wird, stärker als uns das lieb ist. Und das wollen wir ehrlich einfach diskutieren und ansprechen und auch verbessern.
Dann frage ich mal Richtung Bundesverband Musikunterricht. Herr Oberschmidt, sind denn dann am Ende Noten vielleicht wichtiger für die Lehrer, die Sie geben, als für die Schüler? Ich zitiere mal die Sorgen, die Sie sich machen im Verband nach dem Holter-Vorstoß. Die Gefahr ist, dass ein Fach, in dem Zensuren verzichtbar sind, selbst als verzichtbar empfunden und folgerichtig gekürzt oder eliminiert wird. Das wäre ein großer Verlust für unsere Gesellschaft. So, wie bringen wir das jetzt zusammen, die Positionen?
Also wir erleben ja in der Schule eine unheimliche Verdichtung. Und dass sich das Wort Schule eigentlich im griechischen Ursprung vom Wort Muße ableitet, dass Bildungsprozesse Zeit brauchen, das ist uns ja entfallen. Das ist heute nicht mehr spürbar. Und gerade bei solch einer Verdichtung der Lernzeichen, da schaut man eben genau, wie meine Kollegin aus der Kunst schon sagte, eben auf die Währung. Da schaut man auf das, was bewertet, was bemessen und was mit Noten eben honoriert wird. Und diese Vorstellung, dass jetzt eine besondere Leistung im Singen oder Klavierspiel oder sonst irgendwas jetzt Teil einer Note ist, das machen wir im Musikunterricht eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ich zitiere an dieser Stelle unsere Hörerin Frau Trautnitz, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Die Benotung von Fächern wie Sport und Musik sollte reduziert und abgeschafft werden. Das oberste Ziel sollte sein, die Freude an der Bewegung lebenslänglich zu fördern. Ebenfalls die Freude und die Neugier am Singen und Musizieren. Die Zensuren in Kunst müssen in Frage gestellt werden. Die Pandemie lehrte uns, dass kreative Betätigungen Resilienz fördern können und eine wichtige persönliche Ressource darstellen. Und hier anfügen möchte ich unseren ersten Hörer und begrüßen in der Runde. Herr Lohmann aus Dresden hat die 00800 4464 4464 gewählt. Willkommen in unserer Sendung Campus und Karriere. Herr Lohmann auf Telefon 2. Herr Lohmann?
Tag, hier ist Lohmann.
Ja, Ihre Anmerkung bitte.
Eigentlich zwei Anmerkungen. Zum einen denke ich, es sollte grundsätzlich benotet werden, weil auch im zukünftigen Leben wir, ob das gut ist oder nicht, regelmäßig benotet werden. Das zweite ist, dass ich mich, oder dass das Problem ist, dass wir immer von weichen und harten Fächern, habe ich den Eindruck, reden. Ich bin auch talentiert oder nicht talentiert in Mathematik oder in Deutsch oder in Geschichte. Der Punkt ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, in meiner Jugend, dass ich in den weichen Fächern tatsächlich unterrichtet worden bin in der Form, dass man mir Möglichkeiten gegeben hat, besser zu werden. Das heißt, es wurde tatsächlich mein Talent bewertet. Und das ist natürlich relativ unfair, weil das eine reine Talent- und keine Lernbewertung ist. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, mich auch in diesen Fächern zu verbessern, indem mir gezeigt wird, wie ich richtig male, wie ich richtig werfe, wie ich schneller laufen kann, was ich dafür tun kann, dann kann ich auch das fairer bewerten und eine Leistung bewerten und nicht nur ein Talent.
Haben Sie da gerade noch ein Beispiel für uns, Herr Lohmann, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich weiß, dass ich, die Angst kennen wir alle, ich konnte nie singen, aber mir hat auch nie jemand gezeigt, wie ich singen kann. Ich sollte, wir mussten im Unterricht, der Lehrer hat einen Ton angestimmt und dann ist er rauf oder runter gegangen und dann sollten wir die Notenhöhe heraushören. In der 8. oder 9. Klasse war das. Das kann ich oder das kann ich nicht, aber da wird es ja auch, man kann ja auch Musik lernen, ich kann es ja auch studieren. Es muss doch auch da Mittel und Wege geben, einem Nicht-Talentierten, der überhaupt kein Gehör hat, zu helfen, sich zu verbessern. Und das habe ich komplett vermisst. In Kunst, in Sport und in Musik. Das sind so diese drei Fächer.
Und dann hatten Sie noch einen zweiten Gedanken. Ich hatte Sie ja kurz unterbrochen.
Ja, der zweite Gedanke ist, ich habe zwei Töchter und kann regelmäßig miterleben, wie die für gleiche Leistungen, die sie erbringen, wie Jungen bessere Noten bekommen. Das ist jetzt in diesem Falle schön für mich. Ich denke, wenn wir über Benotung sprechen, über Gendergerechtigkeit, dann sollte man eine unterschiedliche Bewertung, zumindest im Sport ist sie ja gegeben, eine unterschiedliche Bewertung der Leistung je nach Geschlecht abschaffen. Auch wenn das sicherlich für manche nicht schön ist, denke ich, wäre das in Ordnung. Oder andersrum, wie gehe ich mit einem nicht eindeutig zugeordneten Schüler um? Bewerte ich ihn nach Jungsmaßstab oder nach Mädchenmaßstab? Wenn jetzt jemand sich nicht eindeutig identitätig, nicht zu einer eindeutigen Identität bekennt, wonach bewerte ich ihn dann, wenn ich Frauen und oder Jungs und Mädchen unterschiedlich bewerte?
Das ist mein zweiter Gedanke. Gebe ich das gerne weiter. Herr Lohmann, Ihren Anruf aus Dresden. Vielen Dank an den Daniel Möllenbeck, der kann ja sprechen, für den Deutschen Sportlehrerverband, Bundesverband.
Ja, also grundsätzlich werden natürlich Mädchen und Jungen in ganz vielen Bereichen gleich bewertet. Also wir bewerten ja natürlich immer eine sportmotorische Leistung, das ist ganz klar, aber es fließen immer auch weitere Leistungen in die Note ein, sowas wie kognitive Leistungen, Gesprächsphasen, Vorträge, irgendwelche Unterstützungsleistungen als Schiedsrichter und so weiter und so weiter. Und natürlich auch immer ein Lernfortschritt. Und den kann ich verschieden gewichten bei den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich gibt es aber dennoch Unterschiede, zum Beispiel im Bereich der Kraft, zumindest im Durchschnitt bei Jungen und bei Mädchen. Und da werden natürlich dann auch bei Leistungstabellen, wenn man die heranzieht, auch unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Wenn wir jetzt einen Schüler haben, der dann nicht eindeutig zuordbar ist, dann ist das immer eine individuelle Entscheidung, wie man da vorgeht, teilweise in Absprache mit Ärzten, Eltern und so weiter. Das ist immer in der Sekundarstufe 1 spielt das keine große Rolle. In der Sekundarstufe 2, wenn es Richtung Abitur geht, ist das schon eine andere Sache. Da wird teilweise dann das verwendet, sozusagen, was auch im Ausweis steht. Aber das ist eine Diskussion, die jetzt gerade aufgekommen ist in den letzten Jahren und da ist die Diskussion noch nicht am Ende sozusagen. Da sind wir weiter im Gespräch.
Herr Spaltkamp, gerade beim Sport, da hat Ihr Minister sich ja auch immer darauf bezogen. Wie ist denn das so mit der Hemmung, wenn man merkt, da ist ein Schüler bereit, nicht so wirklich bereit mitzugehen und das liegt an was, wie kommt man da ran? Was haben Sie sich dafür Gedanken gemacht? Hemmung im Unterricht.
Ja, Sie sind... Also Sport, auch Musik sind ja Fächer, an denen besonders Heranwachsende in bestimmten Phasen sehr nah an ihre Schamgrenze kommen und man höchst sensibel mit ihnen umgehen muss, auch sehr individuell mit ihnen umgehen muss und man sie sehr individuell entwickeln muss, ihnen Chancen geben muss, sich zu entwickeln, aber sie auch zu schützen gewissermaßen vor anderen. Und deswegen ist sozusagen die bloße Leistungsbemessung, die tatsächlich immer noch stattfindet, die Kolleginnen und Kollegen haben ja völlig recht, dass das nicht mehr das Ideal ist, aber in der Praxis stattfindet, und die Vermeidung von Schamsituationen außerordentlich wichtig und zu fördern, was kann der Einzelne, wo sind seine Stärken, wie kann man ihn so entwickeln, dass er diese Stärken entdeckt und seinen Körper positiv entdeckt und entwickeln kann und sich mit anderen zusammen sozusagen im Sport betätigen kann und vor anderen vor allen Dingen. Das sind ganz wichtige Phasen und die sollte man entsprechend sorgsam auch begleiten. Und deswegen haben wir eben auch Zweifel, ob Noten wirklich das letztlich Angemessene sind. Ich würde auch gerne noch mal, wenn Zeit ist, die Diskussion darauf bringen, ob überhaupt Noten, die werden schließlich seit Jahrzehnten wissenschaftlich kritisch diskutiert, ob man überhaupt Noten objektiv in Anführungszeichen vergeben kann. Ob das wirklich eine Währung ist, mit der wir auf Dauer sozusagen in so ein System zurechtkommen. Oder ob wir nicht doch nach anderen Wegen suchen müssen. Vorerst werden wir bei Noten sicherlich bleiben müssen. Das ist nun mal die Währung. Aber wir wissen alle, dass es keine objektive Bewertung gibt, dass eine und dieselbe Arbeit von unterschiedlichen Lehrern und Lehrern auch unterschiedlich bewertet wird, dass Dinge übersehen werden, dass zu bestimmten Zeiten anders bewertet wird. Also vielleicht müsste man generell über das Notensystem noch einmal nachdenken. Und es hilft auch nichts, wenn man das verbalisiert, quasi über die Arbeitszeugnisse und statt ausreichend 4 draufschreibt, er hat sich immer bemüht, den richtigen Ton zu treffen, das macht es auch nicht besser. Also die individuelle Beschreibung, daran müssen wir, glaube ich, noch arbeiten. Aber die Noten als Ziffern sind kein Zukunftsmodell, verstehe ich.
Unser Hörer, Herr von der Osten, hat eine Richtigstellung. Ich habe in der Anmoderation fälschlicherweise von der neuen Landesregierung in Niedersachsen gesprochen und schwarz-grün gesagt ist natürlich rot-grün. Stefan Weil, SPD-Ministerpräsident, und Julia Hamburg ist da ja eine grüne Politikerin und die Kultusministerin. Und die sagt, den Schulen mehr zu ermöglichen durch weniger Notengebung. Wie ist es denn da im Augenblick bei Ihnen in Niedersachsen, Herr Möllenbeck? Bis Klasse 7 einschließlich, vergeben Sie in Sport gar keine Ziffern?
An den Gesamtschulen nicht, da machen wir das nicht. Da haben wir Lernentwicklungsberichte und geben also Bereiche an. Also das heißt, wir sagen zum Beispiel ein E für Leistung erreicht, ein TE und ein NE für nicht erreicht und machen dann eine Beschreibung von Inhalten, die gemacht wurden, von Kompetenzen, die erworben wurden und schreiben natürlich auch rein, ja, was der Schüler gut macht, wo er oder sie sich noch verbessern muss und so weiter. Und das kann man natürlich auch machen. Das sind sehr, sehr lange Texte natürlich. Es gibt auch viele Schüler, sage ich auch dazu, die wollen eine Note haben, die fordern eine Note auch ein. Die fordern übrigens auch eine Note in Sport ein, denn das, was mein Vorredner gerade gesagt hat, ist ja so nicht ganz richtig. Es geht natürlich in der Schule auch um Leistung, ja, und es geht auch im Sportbereich um Leistung. Es geht auch darum, dass Schüler sich messen wollen. Die wollen auch mal schnell laufen, die wollen auch mal zeigen, was sie können. Und dafür wollen sie auch eine Note haben, die auch versetzungsrelevant ist, die auch vielleicht zum Abschluss dann auch beiträgt, die auch zum Selbstbewusstsein beiträgt und so weiter. Also Kinder wollen sich ja durchaus messen und Leistung gehört nun mal einfach dazu. Und ich kann Leistung natürlich auch bewerten. Ich muss die auch bewerten. Die fließt überall mit allen Fächern. Und zum Thema Scham und auch Demütigung, solche Dinge, die sollen nicht passieren, die dürfen nicht passieren. Das ist auch bekannt. Gerade im Sport ist man sehr sensibel. Zum Beispiel im Schwimmen oder auch im Turnen und überall, wo Kinder bloßgestellt werden können. Aber das betrifft auch wiederum alle Fächer. Es gibt viele Kinder, die werden im Mathematikunterricht gedemütigt. Im Physikunterricht bekommen sie schlechte, negative Erfahrungen aufgrund von schlechten Noten und so weiter. Das hat nichts mit den Fächern Sport, Kunst und Musik zu tun, überhaupt gar nicht.
Mhm. Trotzdem sehr bedenkenswert. Gisela Hörmann-Peissig oder ein anderer Teilnehmer möchte sich einschalten?
Ja, ich finde es völlig richtig. Man kann auch in Mathematik gedemütigt werden, aber im Zusammenhang mit der Körperlichkeit beim Sport ist es, glaube ich, nochmal besondere Bedeutung, die man berücksichtigen muss.
Ne? Hat man auch schon bei Herrn Lohmann gehört, eben beim Anruf. Ja. Frau Heumann-Peissig, wie ist das bei Ihnen am Gymnasium, wenn wir jetzt schon mal Niedersachsen nehmen? Da könnte sozusagen mit dem neuen Koalitionsvertrag einiges auf Sie zukommen. Im Augenblick ist doch wahrscheinlich ab Klasse 5 Noten immer und überall.
Ja, bei uns werden überall Noten gegeben, natürlich auch im Kunstunterricht. Und also Noten generell würden jetzt nicht ersetzt werden können durch ein, wie auch Herr Speitkamp, glaube ich, sagte, so ein Formular, wo es dann hinterher darauf hinausläuft, dass man jetzt bestimmte Sachen ankreuzt und dann das wieder standardisiert. Dann sind wir im Grunde genommen zwar bei Noten, aber die sind dann verbalisiert. Man müsste meines Erachtens, wenn, dann das ganze System, das ganze Leistungssystem mal angehen und mal gucken, wie man das komplett anders machen könnte.
Ich versuche mal aus Schülersicht was zu sagen. Eine 3 für ein selbstgemaltes Bild kann doch auch ganz schön enttäuschend sein. Warum?
Ja, sicher kann das enttäuschend sein. Eine 3 für ein selbstgemaltes Bild. Es ist übrigens auch Aufgabe des Kunstunterrichts und der Herr, der dort angerufen hat, der hatte wohl auch sehr viel Pech mit seinem Unterricht, dass er da keine Impulse bekommen hat und dass ihm da kein Feedback gegeben wurde. Das sollte eigentlich in jedem Fach sein, dass Feedback gegeben wird. Aber eine 3 im Kunstunterricht ist eigentlich genauso zu behandeln wie in anderen Fächern. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal durchspielen, ein einseitiger Verzicht auf die Notengebung im Fächerkanon, das würde ja diese betroffenen Fächer komplett rausnehmen. Und das ist halt hier eine Frage, dass das halt auch bei der Notengebung im Zeugnis berücksichtigt werden müsste. Ne? Also es ist ja versetzungsrelevant. Auch Kunst ist zum Beispiel auch eine Note, mit der ich eine schlechtere Note in einem anderen Fach ausgleichen kann, zum Beispiel in Physik. Wenn ich jetzt diese Fächer ausklammere aus dieser Bewertung, dann nehme ich Schülerinnen, die ein Talent haben, in diesen 3 Fächern die Möglichkeit, eine Schulkarriere auch positiv zu absolvieren. Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir hinterher Schwierigkeiten haben, Leute in solche Berufe reinzubekommen, die relevant sind und die sich zum Beispiel mit Gestaltung auseinandersetzen. Also Designerin zum Beispiel, Architektin, wo kommen die denn her, wenn jetzt also diese Fächer in der Schule nicht mehr positiv glänzen können?
Ein Plädoyer bei uns in Campus und Karriere zum Thema Weitsprung, Singen, Bilder malen, Talent benoten oder nicht. Gerne auch mit Ihrer Beteiligung unter der Hörertelefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Is it the end or is it the beginning? Weitsprung, Singen, Bilder malen, Talent benoten oder nicht? Ich nenne nochmal die Gäste hier bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Gisela Hollmann-Peißig, Kunstlehrerin und Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Kunst 5 bis 10 im Friedrich Verlag. Daniel Möllenbeck, Vorstandsmitglied im Deutschen Sportlehrerverband dort im Bundesverband und Vorsitzender des DSLV Landesverbands Niedersachsen. Jürgen Oberschmidt ist Präsident des Bundesverbands Musikunterricht und Professor für Musik und ihre Didaktik an der PH Heidelberg. Und es macht mit Winfried Spaltkampf, Staatssekretär Bildungsministerium Freistadt Thüringen. Lassen Sie uns doch nochmal das genau klären, wie Schule umgeht beim Punkt Sichtbarmachung von Begabung. Da möchte ich gerne eine E-Mail, die uns erreicht hat, von Herrn Baumann vorlesen. Ich denke, das dauert jetzt so eine Minute. Die Behauptung, dass Noten in Musik und Kunst ungerecht seien, weil sie von Talent abhängig sind, ist absurd. Das ist nämlich bei allen Noten so. In den Fremdsprachen gibt es Sprachtalent und in Mathematik generelle Intelligenz. Diese Talente sichtbar zu machen, ist neben Feedback die wichtigste Form von Noten. Deswegen schauen Universitäten und Arbeitgeber auf die Noten. Leider machen Noten dadurch aber auch die unangenehme Tatsache sichtbar, dass 50% aller Menschen unterdurchschnittlich intelligent bzw. talentiert sind. Menschen sind unterschiedlich. Manche sind intelligenter und talentierter als andere. Das ist die Ungerechtigkeit des Lebens an sich, an der niemand etwas ändern kann und mit der wir uns abfinden müssen. Noten abzuschaffen ändert daran nichts. Es wird nur weniger sichtbar. Wir brauchen diese Informationen aber der Schüler zur Selbsteinschätzung, der Arbeitgeber, um zu wissen, ob eine Einstellung Sinn ergibt, und die Universität, weil sie entscheiden muss, wem sie die knappen Plätze gibt und dafür die aussichtsreichsten Kandidaten auswählen sollen. So schrieb uns der Hörer Markus Baumann, und deshalb die Frage an Jürgen Oberschmidt. Sehen Sie das auch so, dass das nach wie vor für Sie wichtig ist? Sie sind ja auch Professor an der Hochschule.
Also natürlich ist das in dem System, das wir jetzt gerade haben, wichtig. Und eine Aussetzung der Noten in den jetzt schon so häufig zitierten Talentfächern führt eigentlich dazu, dass, wie das ja auch schon angesprochen wurde, dass die künstlerischen Fächer noch weiter marginalisiert werden. Und wie still das Leben ohne Kunst und Musik sein kann, das haben wir ja alle in den letzten 3 Jahren erfahren zu müssen. Und das Talent von jedem Schüler und von jeder Schülerin zu entwickeln, das ist unsere Aufgabe, und zwar in allen Fächern in der Schule. Und wenn ich jetzt auf Schule blicke, dann muss man feststellen, dass gerade in den letzten 10 Jahren unsere Kinder auf etwas reduziert wurden, also wie eine MP3-Datei reduziert wurden und alles weggefiltert wurde, was man scheinbar für das Leben angeblich nicht braucht. Und wenn ich das jetzt in den Kontext stelle von Forderungen, die jetzt gerade mit Blick auf LehrerInnenmangel laut werden, dass die GEW fordert, dass die LehrerInnen sich auf das Kerngeschäft in den Hauptfächern konzentrieren sollen. In der Zeit gab es in der jüngster Zeit einen Artikel, der in eine ähnliche Richtung stößt. Die professionell ausgebildeten LehrerInnen, die kümmern sich um das Lesen, Schreiben, Rechnen, und den Rest machen dann multiprofessionelle Teams. Die brauchen dann auch keine Noten zu geben. Das marginalisiert die Künste, und da ziehen wir unseren Kindern eben eine ganz wichtige Lebensgrundlage weg, und wo sie eben auch für sich spüren können, dass sie sichtbar sind, dass sie sich individuell ausdrücken können und dass sie etwas zeigen können, was sie in anderen Fächern nicht zeigen können.
Ist denn die Vollwertigkeit in der Kultusministerkonferenz, ist das doch so definiert, nach wie vor gegeben von allen Schulfächern, Herr Spaltkamp?
Ja, natürlich. Also wir wollen ja auch, um das nochmal klarzustellen, wir wollen ja nicht diese Fächer quasi rausgliedern und anders behandeln, sondern wir wollen im Gegenteil diese Fächer ja aufwerten. Und das hat auch Helmut Holter stark betont, indem man eben nicht mehr den Eindruck erweckt, ich drücke es mal so aus, was zum Teil noch passiert, dass Talente bewertet wird, sondern tatsächlich auch das bewertet wird, was in dem Fach von dem jeweiligen Schüler, der Schülerin erreicht wird und welche Fortschritte das jeweilige Kind, der oder die Jugendliche erzielt, dass das bewertet wird. Ich bin nicht so glücklich eben mit der zitierten Formulierung, es war eine Mail, glaube ich, man müsste sich eben damit abfinden, dass die Menschen unterschiedlich sind. Also Schule ist nicht dazu da, um sich mit etwas abzufinden, sondern um Menschen zu helfen, Talente zu finden, zu entwickeln oder Begabungen, Veranlagungen und ihre speziellen Stärken zu entwickeln, wo immer die sind, ob die im musischen Bereich sind oder in anderen Bereichen, mathematischen Bereich und so weiter sind. Also das Menschenbild ist eins, dass wir über Schule doch Zugang zur Welt schaffen. Auch eine gewisse Gerechtigkeit, dass die Benachteiligten von ihrer Herkunft her eine Chance bekommen, integriert zu werden. Darum geht es. Und wir wollen diese Fächer aufwerten, die in der Regel bei diesen vergleichenden Bildungsstandards gar nicht richtig bewertet werden, weil sie eben als Talentfächer abgewertet werden, auch wenn der Begriff wissenschaftlich und öffentlich sozusagen scheinbar nicht gebraucht wird, wird er eben so gedacht. Wir wollen also gerade dagegen steuern und diese Fächer aufwerten. Ich komme ja selbst von der Bauhaus-Universität, wo ich lange war und habe ein großes Interesse an den musischen und künstlerischen Fächern und will die gerade entwickeln und integrieren in den sozusagen anerkannten Fächerkanon.
Also kurz zusammengefasst, ja, wenn überhaupt Noten, dann für die Anstrengung, nicht für das Ergebnis. Frau Hollmann-Peissig?
Ja, ist das nicht ein bisschen euphemistisch, hier von Aufwertung zu sprechen, wenn es eigentlich de facto so ist, dass diese Fächer ihre Wirkung im Schulsystem verlieren? Das frage ich mich.
Ich nehme vielleicht aus der Praxis die Antwort. Hannelore Honnen hat uns angerufen aus Nordrhein-Westfalen. Willkommen in unserer Sendung bei Campus und Karriere. Sie haben lange, weiß ich jetzt noch von Ihnen, an einem Gymnasium Kunst unterrichtet.
Ja, das habe ich.
Hallo Frau Honnen, was ist jetzt so Ihr Gefühl mit den Noten in Ihrem Fach?
Also, ich habe immer nur Noten zwischen 1, 2 und maximal mal eine 3 verteilt. Am liebsten hätte ich gehabt, man hätte mir die Möglichkeit gegeben zu schreiben, hat sehr erfolgreich teilgenommen. Und dass man das Fach ganz aus der Benotung, also zumindest was die praktische Arbeit angeht, herausgenommen hätte. Weil das ist wirklich eine Angelegenheit der Neigung. Kunstgeschichte, am kunstgeschichtlichen Fach teilzunehmen, hat nichts mit Neigung zu tun, sondern das kann man durchaus differenzierter bewerten. Aber die praktische Seite eben nicht. Weil wenn Sie das sehen, wie sich jemand, der ganz klein ist, mit einem guten Bleistift da über das Papier beugt und da irgendetwas auf meinen Arbeitsauftrag oder auch ohne Arbeitsauftrag oder hinbringt, dann ist das persönlichkeitsbildend, würde ich sagen. Das gibt eine Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten sehr früh als von innen kommend zu begreifen und nicht nur angelernt von außen.
Frau Hollmann-Peissig, Kunstunterricht ohne Arbeitsauftrag, ist das die Regel?
Nein, ganz und gar nicht. Aber ich wollte meiner Vorrednerin eben mal recht geben. Ich finde es auch, also die Benotung im Fach Kunst ist natürlich sehr kompliziert. Ne? Die ist meines Erachtens komplizierter als in anderen Fächern, also zum Beispiel in Biologie, weil da die Schüler in den allermeisten Fällen viel Herzblut auch in ihre Werke legen. Sie sind sehr stolz auf das, was sie da geschaffen haben. Und sie haben halt auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was auch zugegebenermaßen auch schnell verloren gehen kann, wenn die Lehrkraft das Werk bewertet. Deshalb muss ja auch eine Bewertung immer sehr konstruktiv sein und im höchsten Maße verständlich formuliert. Aber wenn wir bei diesem Notensystem bleiben und die Benotung gegeben werden muss, dann ist es so, dass auch gerade im Fach Kunst sehr viele Kriterien angewendet werden und dass dann auch eine Benotung sehr wohl möglich ist. Es ist schwieriger, aber es ist machbar.
Hatten Sie, Frau Honn, mal den Fall, dass Sie merkten, eine Schülerin ist begabt, aber faul, deshalb haben Sie ihr eine 3 gegeben?
Nein, da kann ich mich jetzt nicht. Also es ist auch schon eine Weile her. Ich bin mittlerweile, gehe ich auf die 80 zu. Aber das mit teilgenommen und mit Neigung und mit Begabung, das gibt es wirklich. Und die kann man auch kaputt machen, wenn man zu scharf bewertet. Ich bin damals in meiner Schule oft, warum geben Sie nur zwischen 1 und 3 Noten? Die Skala geht bis 6. Ja, das ist richtig. Aber irgendwann haben die Kollegen das dann akzeptiert auf irgendeine Art und Weise. Aber richtig verstanden, glaube ich, haben das die wenigsten. Dass Kunst ein anderes Fach ist. Und deswegen würde ich es sinnvoll finden, wenn man die Bewertung im Kunstunterricht anders macht als in Französisch oder Englisch oder Mathe.
Frau Honn, auch
wenn es da Begabungen gibt.
Vielen Dank für Ihre Anregungen aus dem Kunstbereich. Im Sport, Daniel Möllenbeck an der IGS Langenhagen ja auch tätig. Ab Klasse 8 schöpfen Sie eigentlich da die Noten von 1 bis 6 voll aus? Müssen Sie das oder gibt es für Ihnen auch nur 1 bis 3?
Also ich vergebe natürlich ungern schlechte Noten, das ist so, weil wir natürlich immer dafür sorgen wollen und versuchen, dass die Kinder ja motiviert sind und auch lebenslang aktiv sind und Sport treiben und möchte keinen demotivieren. Die Note 6 habe ich, glaube ich, noch nie vergeben tatsächlich. Die Note 5 sehr, sehr selten. Das kommt eigentlich kaum vor, außer jemand schwänzt tatsächlich absichtlich und ist fast nicht anwesend. Aber natürlich von 1 bis 4 werden Noten vergeben. Das ist selbstverständlich, dazu haben wir sie auch, ne?
Zu Weitsprung singen, Bilder malen, Talent benoten oder nicht, hat unser Hörer Dieter Wulff einen Impuls. Willkommen.
Grüße Sie. Hallo?
Ja, wir hören Sie, Sie sind auf Sendung.
Ah, okay. Also ich habe ein Beispiel von vor 14 Tagen ganz aktuell. Die Tochter meiner Freundin, 11 Jahre alt, geht in der 6. Klasse in der Berliner Grundschule, hat schon seit längerer Zeit immer Ängste, wenn es zu dem Wochentag, wo Sport in der Schule ist. Ich will nicht, ich mag nicht, ich möchte mich krank schreiben lassen. Jetzt haben wir dann gesagt, nein, du musst, es ist wichtig, du musst in die Schule gehen, das ist auch wichtig, du gehst zum Sport und so weiter und so weiter. Und gerade vor 14 Tagen war dann an einem entsprechenden Sportunterricht, da gab es dann Boxspringen. Das wurde dann auch, wie wir nachher dann erfahren, das wussten wir gar nicht vorher, wurde dann bewertet. Und sie kam dann nach Hause, hatte offenbar, wie wir später erfahren haben, hatte dann das gar nicht absolviert, weil sie davor stehen geblieben ist, hatte Riesenangst vor der ganzen Klasse und kriegte dann 2 Noten, eine 5- und eine 6.
Und eine 5- und eine 6, das habe ich jetzt noch verstanden, Herr Wulff, ist ein bisschen schlechter geworden, die Leitung im Verlauf. Ja, wie damit umgehen, Herr Spaltkamp? Ist das genau die Lösung, die jetzt Thüringen vorschlägt, davon eher Abstand zu nehmen?
Also das ist zunächst mal das Problem, was geschildert worden ist, dass es immer wieder Situationen gibt, wo eben Kinder dann offenbar sich gedemütigt fühlen. Und dass sie sich so fühlen, heißt, dass sie es sind, aus ihrer Sicht völlig zu Recht, sich verweigern und dann danach Noten gegeben werden. Solche Fälle gibt es eben leider immer wieder. Und uns geht es darum, einfach darüber zu reden, was wird dort bewertet. Es ist ja eben schon angesprochen worden, wie schwierig das ist, im Sport zu bewerten oder in anderen musischen Fächern, künstlerischen Fächern zu bewerten. Darum geht es um die Diskussion. Uns werden immer wieder neue Fächer nahegelegt, was weiß ich, Informatik oder mehr Wirtschaft und so weiter. Und wir wollen gerade die Diskussion anregen jetzt, damit alle Fächer in ihrer Bedeutung erhalten bleiben. Dazu muss man über die Bewertung reden und darüber reden, ob das Notensystem, so wie es jetzt angewendet ist, noch das Richtige ist. Das heißt, man muss sorgfältig differenzieren, was benotet wird und was nicht.
Herr Möllenbeck,
und das ist jetzt mehrfach schon angesprochen worden, dieses Problem. Ne?
Ja, ja. Wird was klar in unserer Sendung, merken wir alle. Herr Möllenbeck, hätten Sie noch einen Tipp für das Dilemma von Herrn Wulff und der Tochter da?
Naja, also ich würde so einen Unterricht so nicht aufbauen, ne? Dass man sagt, wir springen mal einen Bock und jetzt sind wir für eine Note. Und also so findet normaler, moderner Unterricht eigentlich nicht mehr statt. Ich weiß nicht, was da genau abgelaufen ist, aber das sollte man so nicht machen. Sportunterricht ist das beliebteste Fach in der Schule, das muss man ganz klar sagen. Es gibt natürlich immer wieder Kinder, die auch mal Ängste haben. Das muss man ernst nehmen, das muss man auch wissen. die Körperlichkeit, gerade beim Turnen gibt es Schwierigkeiten manchmal oder vielleicht auch beim Schwimmen natürlich. Das muss man alles ganz sensibel behandeln und muss im Unterricht darauf achten, dass da niemand bloßgestellt wird. Und auch solche Abprüfungen vor der ganzen Klasse, was es früher mal gab, sowas findet normalerweise kaum noch statt. Das macht man dezentral. Da werden aber auch nicht solche Einzeltechniken wie ein Sprung bewertet und dann Kinder da gedemütigt. Also das hat es sicherlich gegeben. Das gibt es sicherlich auch immer noch vielleicht bedauerlicherweise in Einzelfällen, aber so sollte Unterricht überhaupt nicht mehr sein. Und ich möchte noch hinzufügen, weil es immer gesagt wurde von Herrn Speitkamp, er möchte die Fächer stärken. Was die Fächer wirklich stärken würde, das wäre natürlich, wenn sie dafür sorgen würden, dass wir ausreichend Lehrkräfte hätten. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Lehrkräftemangel, dem mal entgegenzuwirken, dafür zu sorgen, dass die Berechnungen der Ministerien zuverlässiger werden, dass man mal besser plant, wie viel Personal brauchen wir eigentlich in den nächsten Jahren. Und dass man als letzten Punkt auch dafür sorgt, dass die Infrastruktur da ist, dass die Sporthallen da sind, dass die nicht mal rot sind, sondern dass sie saniert werden und dass die Sportstätten außerhalb auch genutzt werden können von den Schulen. Das wäre wirklich wichtig für die Fächer.
Jetzt haben wir auch sehr, sehr stark aufs Individuum geschaut. Wie sieht es denn so aus beim Mannschaftssport? Wie findet denn da bei Ihnen im Augenblick so eine Notenfindung statt?
Na, bei Mannschaftsfächern geht es dann, bei Mannschaftssportart geht es dann darum, dass man zum Beispiel, was man auch behandelt hat im Unterricht, geht es vielleicht um Spielfähigkeit, es geht vielleicht darum, wie Taktiken gezeigt werden oder auch einzelne Techniken gezeigt werden. Also auch je nachdem, wo zum Unterricht die Schwerpunkte gesetzt wurden, das kann dann von Note vielleicht herangezogen werden. Noch wie lange so Dinge behandelt wurden, spielt auch eine Rolle. Also wie intensiv bestimmte Themen behandelt wurden, dann kann ich da dann Bereiche vielleicht abprüfen. Aber das ist durchaus unterschiedlich.
Ich möchte noch gerne nochmal zur Musik kommen und den Jürgen Oberschmidt als Präsidenten des Bundesverbands Musikunterricht nochmal mit reinnehmen. Herr Oberschmidt, ich habe mir mal noch schon eine Frage vorbereitet gehabt. Kann ein Brummer heute eine 1 in Singen kriegen und wie?
Ein Brummer kann natürlich auch eine 1 in Singen kriegen und ein Brummer kann natürlich auch eine 1 in Musik kriegen. Ich möchte nochmal auf meinen Vorredner zu sprechen kommen. Der spricht ja vom Mannschaftssport und Musik ist ja auch in gewisser Weise ein Mannschaftssport. Und was uns natürlich auch ganz wichtig ist, ist der außerunterrichtliche Bereich, wo Musik stattfindet, in den Chören und in der Ensemblearbeit. Was ja auch ganz wichtig ist und für das Schulleben auch tragend ist. Und das sind ja auch schulische Aktivitäten, die jetzt nicht Bestandteil des Fachunterrichts sind und wo sich natürlich auch besondere Talente und Neigungen auch zeigen können. Und wenn ich da nach Thüringen blicke, dann fühle ich nicht, dass dieser Mannschaftssport jetzt gestärkt wird, sondern dass das eher etwas ist, was eingedämmt wird, wo es keine Deputatsstunden mehr gibt, was also von den Lehrerinnen und Lehrern an der Schule eben nicht mehr passieren sollte. Und wenn wir jetzt dahin blicken, dass jeder seine individuellen Neigungen nachgehen soll in der Schule, dann ist das doch auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und diese Sache mit den Brummern, also das Singen, ich möchte da nochmal an Herrn Lohmann zurückblicken. Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt Herr Lohmann ist, aber es gab im 19. Jahrhundert den Singeunterricht, wo dann eben das sogenannte Treffsingen abgeprüft wurde. Und das sind genau solche Prüfungsformate, die damals vor mehr als 100 Jahren im Musikunterricht vielleicht stattfinden. Und das sind auch solche Prüfungen, wie wir sie vielleicht auch in diesen schon beschriebenen Einzelfällen im Sportunterricht erleben. Aber ich finde, das ist jetzt keine Grundlage, auf der wir jetzt irgendwie über Notengebung insgesamt diskutieren können. Wir können nicht irgendwelche negativen Einzelfälle, die es überall gibt, die gibt es in der Schule, die gibt es im Straßenverkehr, die gibt es überall im Leben, die dürfen nicht irgendwie jetzt hier Grundlage unserer Diskussion sein.
Steckt aber irgendwie tief drin, dieses Gefühl, alleine vor der Klasse vorzusingen, können sich sicher viele dran erinnern. An der Stelle noch mal kurz nachgefragt, vielleicht Frau Hollmann-Peißig, warum ist es eigentlich so, dass man zum Abitur hin sich entscheiden muss, Kunst- oder Musikunterricht damit einzubringen? Das ist ja dann schon nicht dann doch die komplette Gleichwertigkeit als Fächer.
Das frage ich mich allerdings auch, denn es gibt ja auch SchülerInnen, die beide Talente gleichermaßen haben und sich dann entscheiden müssen. Das hören wir halt immer wieder. Aber ich bin leider nicht in der Politik und habe keine Entscheidungskompetenz.
Könnt vielleicht auch mit auf den Zettel. Die Hörerin Uta Schwarz hat auch noch einen Impuls. Soziale Komponente? Frau Schwarz,
ja,
hallo.
Ja, guten Tag in die Runde. Vielen Dank für die Sendung, wirklich sehr interessant. Mein Gedanke dabei ist, also ich stehe kurz vorm Ruhestand. Ich bin vor 50 Jahren in Bayern zur Schule gegangen, im Gymnasium, und erinnere mich sehr gut, dass insbesondere in den Fächern Kunst und Musik Kinder aus, sagen wir mal, Familien mit einem höheren Bildungsstand, also akademische Eltern, so viel Privatunterricht in Musik, in Zeichnen und so weiter hatten, Flötenunterricht, Geige und so weiter, dass das natürlich sich dann auch in der Notengebung in der Schule ausgedrückt hat. Und mich würde interessieren, ist das heute auch noch so? Und ist das ein Aspekt, den man dabei berücksichtigen müsste?
Weil unsere Sendung zu Ende geht, vielleicht alle mit Ja oder Nein mal kurz.
Nein. Also aus meiner Sicht, wenn ich anfange, gibt es immer noch so Fälle. Natürlich, es gibt sozusagen die biografischen Vorzüge. Und da muss Schule sozusagen mitarbeiten und allen die Chance geben.
Fehlen noch zwei, ja oder nein? Neins? Frau Hollmann-Peissig?
Also ich würde sagen, die Eltern geben Privatunterricht, weil sie die Fächer für wichtig halten. Und da sollte man mal drüber nachdenken, ob das nicht doch sehr wichtige Fächer sind.
Herr Speitkamp?
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich rede aber gerne nochmal. Das selbstverständlich, eben war ja auch Thüringen angesprochen und der Lehrermangel, dass das ein Riesenproblem ist, der Lehrermangel für andere Bundesländer, für alle Bundesländer, dass wir uns gerade darum geht, diese Fächer in das Gespräch zu bringen. Und wie müssen die heute gegeben und bewertet werden? Und es kann nicht sein, dass der Wert eines Faches an den Noten hängt, sondern er muss an den Inhalten hängen, an der Bedeutung des Faches selbst.
Ein Schlusswort vom Politiker. Und abschließend eine Mail von Peter Möhring. Als Waldorfschüler habe ich die Erfahrung gemacht, dass Schüler und Lehrer auch ohne Noten gut zurechtkommen und niemand die Existenzberechtigung eines Faches anzweifelt oder das Hoheitsrecht eines Lehrers. Für das staatliche System würde ich dafür plädieren, den Schulen Individuelles zu gestatten, nach welchen Kriterien sie in den Fächern benoten oder nicht. Das war Campus und Karriere, Weitsprung, Singen, Bilder malen, Talent benoten oder nicht. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert. Besonderen Dank an Winfried Speitkamp, Staatssekretär Bildungsministerium Freistaat Thüringen, Gisela Hollmann-Peissig, Kunstlehrerin und Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Kunst 5 bis 10 im Friedrich Verlag, Daniel Möllenbeck, Vorstandsmitglied im Deutschen Sportlehrerverband und an Jürgen Oberschmidt, Präsident des Bundesverbands Musikunterricht.